Guten Morgen. Ich bin so froh, dass Gott ein Gott ist, der redet und dass durch sein Reden, durch sein Wort im Endeffekt das erfüllt wird, was der Paulus in Vers 9 betet, nämlich, dass wir alle mehr und mehr erfüllt werden mit der Gotteserkenntnis, dass Gott immer größer wird, dass wir ihn besser kennenlernen und zum Staunen und zum Freuen kommen über ihn. Und das machen wir natürlich auch heute Morgen. Die Reise im Kolosserbrief geht weiter. Und wenn du eine Bibel hast, dann schlag doch auf Kolosser 1. Es ist dir vermutlich eine Hilfe zu sehen, was da steht und wo das herkommt, was ich sage, weil ich habe mir das so nicht selbst ausgedacht. Und bevor wir starten, möchte ich einfach noch beten mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du redest, und ich danke dir so sehr, dass du eine Hoffnung gibst und gegeben hast, die alles andere übertrifft. Und so möchte ich dich bitten, dass wir hören können heute Morgen. Arbeite du an unseren Herzen und mach du dich selbst groß vor unserem inneren Auge in dem Sinn. Ich möchte dich bitten, veränder du uns, und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der was Gutes angefangen hat und es auch zu Ende bringt. Amen. Vor vielen, vielen Jahren, nämlich im Jahr 1911, da hat Sandras Uropa ein wunderschönes Haus gebaut, im wunderschönen Wolfurt, auf dem wunderschönen Bühl. Und es muss enorm viel Arbeit gewesen sein, was der da gemacht hat, besonders wenn wir so die damaligen Möglichkeiten mit einbeziehen. Und hier sehen wir ein Foto von 1928 mit der ganzen Familie, und einer von den Kindern ist Sandras Opa, also Irmgards Papa. Und so über die Jahre hinweg hat dann auch der Opa von der Sandra das Haus übernommen, hat es geerbt und hat da sein ganzes Leben lang drin gewohnt, bis zu seinem Tod. Und wir waren zu dieser Zeit in Australien, als er gestorben ist. Und als wir zurückkamen, hatten wir die Möglichkeit, da einzuziehen. Und seitdem wohnen wir auch hier. Über die Jahre hinweg aber hat das Haus ein bisschen an seiner Schönheit verloren. Und so wie es halt ist, hat sich das Ganze entwickelt von dem, was es ursprünglich war, zu dem, was es dann geworden ist. Und als wir das dann nachher übernehmen konnten, als die Sandra geerbt hat, haben wir uns entschieden, wir wollen das Ganze ein bisschen abändern. Und zwar, es ist immer noch auf dem wunderschönen Bühl, immer noch im wunderschönen Wolfurt, aber das Haus ist kaum wiederzuerkennen. Es war kein Kriegsszenario hier, niemand hat Bomben geworfen. Da sind wir gerade in der ersten Phase beim Abbrechen. Am Freitag hat es gestartet, und das ist, glaube ich, am Sonntag aufgenommen. Und so sind wir am Sonntag nach dem Gottesdienst nach Hause gekommen. Die Sandra hat den Maxikos in der Hand gehabt mit der kleinen Rosalie drinnen, und die Bauarbeiter haben uns die alte Stiege dann irgendwie über den Schutthaufen drüber getan, und so sind wir ins Haus hinein geklettert. Und ich kann mich noch erinnern, der Baggerfahrer hat nämlich kommentiert und er hat gesagt, was, das, den Rest willst du stehen lassen? Er wollte eigentlich alles abreißen. Oder die anderen Handwerker oder die Nachbarn oder jeder, wo diesen Wahnsinn gesehen hat, hat gesagt, was, ihr wohnt da drinnen? Ja, wir wohnen da drinnen, und es ist wunderschön innen drinnen. Wenn ich so die alten Baustellenfotos anschaue, dann bekomme ich fast Depressionen, wenn ich da sehe, dieses wunderschöne Haus, was da passiert ist. Aber so ist es ja nicht geblieben. Und zwar ist es dann weitergegangen, und so sind wir 2016, ist es so weit, dass wir gewesen, dass wir das alte kaputte wieder neu gemacht haben, und mittlerweile wohnen wir in diesem fantastischen Haus im wunderschönen Wolfurt auf dem wunderschönen Bühl, und es ist ein super, super Haus geworden. Wir haben es fein warm, es ist Winter und uns ist es egal, weil draußen ist es kalt, aber drinnen ist es warm. Die Waschmaschine friert nicht mehr ein und es gibt auch keine Eisblumen mehr an den Fenstern, und es ist einfach schön, wir haben viel Platz und wir sind so dankbar, dass wir da wohnen dürfen und dass es uns in dieser Hinsicht auch so gut geht. Diese Haussituation ist eigentlich auch ziemlich passend für unseren Abschnitt, den wir heute machen. Weil wir haben etwas, das ursprünglich sehr gut und sehr schön gemacht war. Im Laufe der Zeit hat es dann aber so seinen Glanz verloren. Und dann irgendwann mit ganz, ganz viel Kraftaufwand wurde aus dem Alten etwas Neues gemacht. Und genau um diesen Prozess, um diese so eine Situation geht es heute Morgen in unserem Abschnitt. Die Verse 18 bis 23 haben wir vor uns. Und zwar knüpft das, was wir heute haben, an die vorherigen Sonntage, weil der Paulus, es kommt mir vor, er redet und er findet gar kein Ende, weil er so fasziniert ist und so voll ist von dem, was er sagt. Und darum ist es ein bisschen schwierig, hier eine Trennung einzubauen. Aber das ist ein großes Ding, ein großer Inhalt, den er da weitergeben möchte, und wir knüpfen an. Und davor nämlich hat er gesagt, dass Jesus über allem steht, über allem ist. Er fleischt aus, dass Jesus eine unübertroffene Macht hat, dass Jesus eine unübertroffene Größe hat, dass er eine Herrlichkeit hat, die sonst nichts und nirgends gibt. Und er sagt, Jesus ist der sichtbar gewordene Gott. Er ist Gottes Ebenbild. Er ist so wie das Foto von Gott. Er ist so wie das Spiegelbild von Gott. Und der Paulus sagt dann auch, in Jesus hat die ganze Schöpfung ihren Ursprung und auch ihren Sinn. Er sagt, in Jesus ist alles geschaffen. Es ist durch ihn geschaffen, für ihn hin geschaffen, und alles besteht durch ihn. Und das heißt, es gibt einfach gar nichts, das nicht von Jesus selbst ins Leben gerufen wurde und von Jesus am Leben erhalten bleibt. Es gibt einfach nichts, das unabhängig von Jesus existiert oder funktioniert. Es gibt nichts, das wir kennen, nichts, das wir haben, nichts, das wir lieben, genießen, sehen, riechen. Die Liste geht weiter. Nichts, wo nicht Jesus dann beteiligt ist. Und wir lesen dann auch im Schöpfungsbericht, Jesus hat diese Dinge gemacht, und Gott selbst schaut sich sein Werk an und er sagt, alles ist richtig gut. Ich finde das total unfassbar. Das kann man so einfach nicht erfassen oder beschreiben. Konsequenterweise bedeutet das nämlich auch, dass du und ich von Jesus geschaffen, für Jesus geschaffen, durch Jesus am Leben erhalten, und dass Jesus der absolute Dreh- und Angelpunkt von unserem, von jedem Leben und von jeder Existenz ist. Und da wird es dann plötzlich sehr, sehr persönlich. Heute machen wir bei Vers 18 weiter, und da blickt der Paulus nach vorne. Und zwar steht vor uns eine neue Schöpfung. Er redet in den Versen davor von einer alten Schöpfung, und die ist sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt kommt plötzlich eine neue Dimension dazu. Jesus ist nicht nur erhaben über alles, was bisher war, sondern er startet etwas Neues, eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung, die gliedert sich in zwei Teile. Und zwar der erste Teil, der ist jetzt sichtbar. Und der zweite Teil ist erst in Zukunft sichtbar. Wir sehen das jetzt noch nicht. Und so schreibt der Paulus, Jesus nämlich, ist auch das Haupt der Gemeinde, und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang, und er ist als erster von den Toten zu einem unvergleichlichen, unvergänglichen Leben auferstanden. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Was es heißt? Jesus hat alles geschaffen, was wir sehen, alles geschaffen, was wir kennen. Auch die Dinge, die wir nicht sehen oder nicht kennen, er redet von einer unsichtbaren Welt genauso. Und es gibt einfach nichts, das besteht ohne sein Schaffen. Und jetzt hat Jesus zu dieser bestehenden alten Schöpfung etwas Neues dazu geschaffen. Und das ist seine Gemeinde, seine Kirche. Und da hat er keine bestimmte Denomination im Blick, sondern was das bedeutet, ist einfach Jesus seine Gemeinde. Es ist eine Versammlung von Leuten, die gläubig sind an Jesus. Eine Versammlung von Menschen, die sich zu Jesus zählen. Es ist sowas wie ein neues Volk. Und die Leute oder die Teilhaber von diesem Volk, das ist nicht durch ihre ethnische Herkunft definiert, das ist bunt durcheinander gemischt. Es ist eine Gruppe, die unter der Herrschaft von Jesus steht. Und wir lesen, er ist das Haupt, er ist der Kopf. Von ihm selbst geht das Leben aus für dieses neue Volk. Er steuert, er gibt die Richtung vor, er sagt, wo es lang geht, was dran ist. Und er wirkt in und durch seine Gemeinde. Und das ist auch der Grund, warum wir als Gemeindeleitung oder auch der BEG, der Bund, wo wir Teil davon sind, nicht die letzte Instanz ist, sondern Jesus selbst und sein Wort. Er sagt, was Sache ist, er sagt, wo es hingeht, er gibt die Prioritäten vor. Und das heißt jetzt, dieser erste Teil der Schöpfung, den sehen wir hier und jetzt. Und gerade auch heute Morgen ist es erfahrbar, dass Gott etwas Neues geschaffen hat und wir hier und jetzt sind Teil von dieser neuen Schöpfung. Jesus hat sich ein neues Volk geschaffen, das sich an Gott selbst freut, an ihm freut. Ein Volk erschaffen, das sich unter seine Herrschaft stellt und ein Volk erschaffen, das Gottes Güte und seine Gnade und seine Treue und seine Macht und seine Weisheit zusammengefasst, wer Gott ist, einfach wer Gott ist, unter Beweis stellt und sichtbar macht. Jesus hat ein neues Werk geschaffen, eine neue Schöpfung, ein neues Volk, das in dieser Welt leuchtet und auf Gott hinzeigt und Hoffnung nahe bringt. Und das ist dieser erste, der sichtbare Teil von der Schöpfung, wo wir jetzt sehen, wo real ist, wo erfahrbar ist, hier und jetzt. Und wir dürfen heute Morgen daran teilhaben und natürlich über den Sonntag hinaus sind wir auch Teil von der Gemeinde. Wir sind Teil von diesem Wunder, von dieser neuen Schöpfung. Dann kommt aber noch ein zweiter Teil dazu und das ist ein Teil, der erst in Zukunft erfahrbar wird, den man jetzt so noch nicht sieht. Und das ist die Auferstehung von den Toten. Und diese Auferstehung ist ein ganz, ganz entscheidendes Merkmal von unserer Hoffnung. Nämlich so, wie der Tod die ultimative Hoffnungslosigkeit von uns Menschen ist. Dieser Tod ist ein unausweichliches Ende vom Leben, ein großer, schmerzhafter Bruch mit dem Leben. So ist auch die Auferstehung eine ultimative Hoffnung. Der Tod ist immer noch Realität, hier und jetzt. Wir sterben. Wir gehen auf ein Ende von diesem Leben zu. Es ist nicht weg. Aber der Tod behält nicht das letzte Wort, sondern er ist voll und ganz besiegt, er ist voll und ganz überwunden durch Jesus. Und das kommt hier raus, ganz, ganz deutlich. Er schreibt, Jesus ist der Anfang und er ist als erster von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstanden. In jeder Hinsicht sollte er, Jesus, der Erste sein. Jesus ist ein Vorläufer, er ist ein Pionier und er ist absoluter Chef über die alte Schöpfung, das was davor war, und er ist auch absoluter Chef über seine neue Schöpfung. Er ist der Anfang, er beginnt diese neue Schöpfung. Er ist ein neuer Mensch, eine neue Menschheit kommt durch ihn. Und er selbst geht diesen Weg voran, indem er als Erster von den Toten aufersteht, der Erstgeborene von den Toten, der Erste, der den Tod überwindet, der Erste, der nicht im Grab bleibt, sondern aufsteht. Er ist der Beweis, dass der Tod besiegt und entmachtet ist. Und genau dadurch, durch seine Auferstehung, demonstriert Jesus seine Vormachtstellung, seine Überlegenheit. Jesus steht ausnahmslos über allem Vergangenen und über allem Zukünftigen. Die Gemeinde und die Auferstehung von Jesus sind zwei sehr entscheidende Schlüsselmerkmale von dieser neuen Schöpfung. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Vielleicht, wenn du das so hörst, Vielleicht hast du mehr die Unvollkommenheit der Gemeinde vor Augen. Vielleicht ist diese Gemeinde gekommen oder vielleicht eine andere Gemeinde. Und diese Tatsache, dass Jesus etwas Neues geschaffen hat, eine neue Schöpfung, und dass es so ein hoffnungsbringender Ausblick ist, wir als Gemeinde, vielleicht fasziniert dich das gar nicht so. Vielleicht ist da mehr Enttäuschung da als Faszination. Und wenn das so ist, ich kann das schon verstehen, ich kann das nachvollziehen. Weil hier und jetzt ist es mindestens ein Teil der Realität, dass es eben noch nicht vollkommen ist. Wir sind nicht in der Vollkommenheit hier und jetzt. Aber wenn es so ist, wenn du mehr diese Unvollkommenheit vor Augen hast und wenn du dir denkst, ich kann das gar nicht nachvollziehen, dass die Gemeinde so etwas Faszinierendes sein soll, dann lass dich an die Verse 3 bis 8 erinnern, weil da heißt es, dass die Frucht, die Gott hinterlässt, die Frucht der Hoffnung an uns, ist, dass wir eine feste Zuversicht haben, eine feste Hoffnung, einen Glauben und dass sichtbar wird, dass die Liebe der Gläubigen zum Wirken kommt, die Liebe untereinander. Das heißt, wir erkennen jetzt einen Teil von dieser neuen Schöpfung. Es ist eine Realität. Gottes Frucht, Gottes Wirksamkeit durch das Evangelium ist bei uns sichtbar, ist in der Gemeinde sichtbar. Und es stimmt, was hier steht. Und darum, meine Bitte, lass deinen Blick auf Gottes Wunder und auf sein Wirken in und durch die Gemeinde fixieren. Mach deinen Blick nicht an den menschlichen, unvollkommenen Dingen fest, die es eben auch gibt in der Gemeinde. Die Gemeinde ist eine Demonstration von Gottes Weisheit und es ist ein herrlicher Ausblick auf Gottes neue Schöpfung. Und ich hoffe auch, dass wir das immer mehr miteinander erkennen können. Und da denke ich mir, das funktioniert sehr, sehr begrenzt, wenn man das nur vom Rand macht und hineinschaut in die Gemeinde, sondern da muss man wirklich voll dabei sein und dann sieht man das. Was darf für Wunder passieren, dass Gott sein Werk vollbringt an uns. Und der Paulus schreibt dann weiter und dann erklärt er, was denn die Grundlagen von dieser neuen Schöpfung sind. Und da sagt er, Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm, in Jesus wohnen und durch ihn alles mit sich versöhnen. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was es auf der Erde und im Himmel gibt. In dieser Übersetzung heißt es, Gott wollte, und das wollte bedeutet nicht, er hätte gerne, aber er konnte nicht, sondern Gott hat es wirklich gefallen, mit seiner ganzen Fülle in Jesus zu wohnen. Das große Schlagwort hier ist Versöhnung. Er stellt etwas wieder her, er macht es wieder gut. Und ich sehe mich einfach nicht in der Lage, gebührend zu kommunizieren, was hier eigentlich steht. Gott in seiner alles umfassenden Größe hat es gefallen, dass er in Jesus wohnt. Gott in seiner alles umfassenden, grenzenlosen, unbegreifbaren, unfassbaren Größe hat es gefallen, in Jesus zu wohnen. Gott nimmt Platz, die gesamte Gottheit nimmt Platz. Gottes ganze Vollkommenheit hat sich in Jesus niedergelassen. Und ich bringe das einfach nicht zusammen. Weil wenn wir das anschauen, was in den Versen davor beschrieben wird, wie wahnsinnig groß und mächtig Gott ist. Und dann sehen wir, dass diese unfassbare Größe von Gott sich auf einen einzelnen Menschen konzentriert, nämlich Jesus. Dass sich diese ganze Gottesfülle in Jesus ausbreitet. Und dann auf diese Welt kommt und den Menschen begegnet. Darum hat Jesus auch gesagt, ich und der Vater sind eins. Wir sind zusammen. Die ganze Gottheit wohnt in Jesus. Meine Empfehlung, es ist so voll, dass es ein bisschen länger braucht zum Verdauen, zum Prozessieren. Lies da ein paar Mal drüber und bete auch drüber, was das heißt, dass Gottes Fülle sichtbar wird vor deinen Augen. Was es aber mindestens bedeutet: Jesus war nicht einfach nur ein guter Mensch. Er war nicht einfach nur ein Mensch ohne Sünde, was er natürlich auch war, und das war auch absolut beispiellos. Keiner sonst hat das geschafft. Aber Jesus war noch viel, viel mehr, nämlich die ganze Gottheit. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die haben sich in ihm niedergelassen, haben in ihm gewohnt. Jesus ist nicht einfach nur ein toller Mensch, nicht nur einer, der mächtig Wunder wirkt, nicht einfach nur jemand, der von Gott gesegnet ist, sondern Gottes Fülle kommt in Jesus auf diese Welt und lebt in dieser Welt, wie jedes andere von Gottes Geschöpfen auch. Und das wiederum bedeutet, dass die Erfüllung von Gottes großartigem Heilsplan von vornherein etwas war, dass die ganze Gottheit involviert und nicht nur Jesus allein. Der Vater, der Sohn und der Geist, die haben miteinander wiederhergestellt, was durch unsere menschliche Rebellion kaputt gegangen war. Die gesamte Gottheit stellt wieder her, was kaputt ist. Gott in seiner Fülle wohnt in Jesus und er versöhnt in und durch Jesus alles mit sich selbst. Und alles bedeutet, alles, was auf der Erde ist, alles, was im Himmel ist, alles, was zu dieser alten Schöpfung gehört, er stellt alles wieder her. Die alte Schöpfung war ja nicht schlecht. Gott selbst sagt, wie gut das es war. Und Jesus wird gelobt für diese tolle Schöpfung. Aber er macht das Alte, das Kaputte, macht er neu. Er stellt es wieder her. Und jetzt ist es so, dass Jesus all dieses Kaputte, all dieses Gefallene, all dieses, was mit Gott in Feindschaft gefallen war, wiederherstellt. Und ich sage eins, dieses Haus renovieren war sehr, sehr viel Arbeit. Aber was hier passiert, ist einfach grenzenlos ein Werk, das wir uns gar nicht vorstellen können, wie groß es ist. Und das ist auch der Prozess von dieser Gotteserkenntnis, dass wir das immer mehr begreifen, was Gott eigentlich wirklich getan hat durch Jesus. Es ist so, so grenzenlos gut und groß. Alles hat er wiederhergestellt, im Himmel und auf der Erde. Alles versöhnt Jesus durch sein Werk am Kreuz. Alles wird versöhnt, das Alte wird zum Neuen. Weil dieses Ereignis am Kreuz, Jesu Kreuzestod, so entscheidend ist, hat Jesus auch das Abendmahl eingerichtet. Und er hat gesagt, erinnert euch immer wieder dran, was ich getan habe. Ich habe meinen Leib gegeben, ich habe mein Blut vergossen. Erinnert euch immer wieder dran, indem ihr das Abendmahl feiert. Und darum feiern wir das auch als Gemeinde, jeden Dienstag Gottesdienst miteinander. Und es wäre schön, wenn wir das miteinander feiern könnten, mehr als gesamte Gemeinde, dass mehr Leute daran teilnehmen, weil es ist so ein zentrales und wichtiges Ding, dass wir daran erinnert werden, an dieses Wunder, das Jesus am Kreuz vollbracht hat. In Jesu Kreuzestod und in seiner Auferstehung liegt der Schlüssel zur Beendigung von allen Dysfunktionen der Schöpfung. Alles, was nicht funktioniert, wird wiederhergestellt durch Jesu Werk am Kreuz. Alle Dinge, die durch den Sündenfall gekommen sind, alle Unmenschlichkeiten, die uns Menschen seit dem Sündenfall plagen, alles wird wiederhergestellt. Was Jesus am Kreuz getan hat, seine neue Schöpfung, ist so gewaltig, mindestens so gewaltig, wie der ursprüngliche Schöpfungsakt selbst. Und es ist ein Werk, das er vollbringt, eine neue Schöpfung, in der wir als Gemeinde Anteil haben dürfen und mit dabei sind, einen Ausblick schaffen auf etwas, das kommt. Der Paulus erlässt aber diese gedankensprengenden Vorgänge nicht einfach nur als unpersönliche Wahrheit stehen, sondern er zeigt den Kolossern auch, dass dieses Werk, all die Dinge, von denen er da geschrieben hat, dass das auch mit ihnen selbst was zu tun hat. Und so wie es die Kolosser betrifft, so betrifft es auch uns hier und heute. Und so schreibt er, das gilt auch für euch. Ihr wart weit weg von Gott, ihr wart weit von Gott entfernt, ihr wart seine Feinde und diese Gesinnung zeigte sich in eurem bösen Tun. Doch nun hat Gott euch mit sich ausgesöhnt. Jesus Christus hat seinen Körper dafür in den Tod gegeben. So steht ihr nun heilig, unangreifbar und ohne jeden Makel vor Gott. Der Paulus sagt hier zwei Dinge. Und zwar kommt die schlechte Nachricht zuerst. Er sagt, auch ihr, es gilt auch für euch. Ihr wart ausgeschlossen von Gottes Gegenwart. Es gab keinen Zugang zu Gott. Auch ihr wart entfremdet, schreibt er. Ihr wart keine Freunde von Gott, sondern Fremde. Aber es geht noch krasser. Nicht nur Fremde, Leute, die man nicht kennt, sondern eigentlich wart ihr Gottes Feinde. Durch die bösen, durch die schlechten Taten und Dinge, die jeder von uns vollbringt. Weil jeder, ich und du, ein schlechtes Herz in sich trägt. Aber dann kommt die gute Nachricht und er sagt, aber auch ihr, aber auch wir sind versöhnt worden mit Gott. Wenn er von allem spricht, alles wird wiederhergestellt, dann beinhaltet das auch uns, wir Menschen. Und er sagt dann, durch Jesus' Werk am Kreuz sind wir heilig gemacht, wir sind unangreifbar, wir sind ohne jeden Makel ganz neu gemacht. Wir sind wiederhergestellt. Und ist das einfach so passiert? Nein, da gibt es eine Bedingung, nämlich Vers 23, wenn ihr wirklich im Glauben fest gegründet bleibt und euch auch nicht von der Hoffnung abbringen lasst, die euch mit dem Hören des Evangeliums geschenkt wurde. Diese Freudenbotschaft ist in der ganzen Welt gepredigt worden und ich, Paulus, stehe in ihrem Dienst. Allein das Festhalten an Jesus Christus, dieser personifizierten, gottgegebenen Hoffnung, macht es möglich, dass wir Menschen mit Gott versöhnt werden. Ich weiß nicht, wie es dir mit diesen Versen geht. Aber mir fällt es leichter, von Jesus Erhabenheit und von seiner unvergleichlichen Macht zu reden, von seinem umwerfenden Werk, das er am Kreuz vollbracht hat. Ich bin total fasziniert und auch total erfreut über die Größe und über die Herrlichkeit von Gott und über diese Dinge, die er von sich zu erkennen gibt. Aber, und hier lässt uns der Paulus einfach gar kein Schlupfloch. Es fällt mir total schwer, anzuerkennen, dass ich von mir aus Gott gegenüber nichts vorzuweisen habe. Ich habe keine gute Tat. Ich habe kein moralisches Leben. Ich habe nicht einmal den Gehorsam Gottes Geboten gegenüber, die ich bringen könnte und Gott vorweisen könnte und sagen könnte, schau, was ich gemacht habe. Vers 21 heißt, nach der Gesinnung in den bösen Werken. Diese Dinge, die wir denken, die wir tun, alles, was aus uns kommt, ist kontaminiert, es ist beeinträchtigt und es hat einen schlechten Touch. Und ich wünsche mir so sehr, dass es doch wenigstens ein bisschen was gibt, das von mir kommt, das gut ist, mit dem Gott zufrieden ist. Und Jesus sagt, nein, Gott allein ist gut. Die Sünde, die hat uns alle im Griff. Mit allem, was wir sind, mit allem, was wir tun. Und es fällt mir total schwer, anzuerkennen, dass Gott und ich eigentlich ein Riesenproblem miteinander haben. Dass nämlich da ganz, ganz was Gravierendes zwischen ihm und mir steht, die Sünde. Es fällt mir total schwer, das anzuerkennen, dass Gott und ich Feinde sind, dass er zornig mit mir ist, wegen meinen Vergehen, ihm gegenüber, mein ganzer Eigensinn. mein Drang, dass ich ihm die Konditionen von unserem Verhältnis vorgebe. So läuft es zwischen uns. Dass ich ihn ignoriere und seinen Willen nicht tue. Dass ich ihn ausklammer aus meinem Leben, dass ich ihm Mitspracherecht verweigere. Das heißt, alles ist durch ihn, für ihn, zu ihm hin geschaffen. Auch mein Leben. Und ich sage, nein, ich lebe selbst. Alle meine schlechten Taten gegen Gott und gegen seine Schöpfung, wo ich lüge, wo ich stehle, wo ich gierig bin, wo es mir egal ist, ob jemand ausgebeutet wird, Hauptsache ich bekomme ein Schnäppchen, wo ich andere schlecht mache, damit ich besser dastehe, wo ich zornig bin, Ärger habe und das an anderen Leuten auslasse. Es fällt mir total schwer, diese Dinge anzuerkennen und das höre ich ganz und gar nicht gern, schon gar nicht, wenn ihr es sagt. Aber ich glaube auch nicht, dass ich damit allein bin. Weil an unsere Fehler, an unsere Schande, an unsere Sünde, an unsere Unzulänglichkeiten wollen wir nicht erinnert werden. Weil es bedeutet gezwungenermaßen, dass ich nicht so gut bin, wie ich gern wäre, oder dass ich nicht so gut bin, wie ich denke, dass ich sei. Es bedeutet nämlich auch, dass ich Gottes Überlegenheit zu seinen Bedingungen anerkennen muss. Es bedeutet, dass alles, was ich Gott entgegnen kann, das ist, dass ich zu ihm sage, Gott, ich bin schuldig vor dir. Du Allmächtiger, du Heiliger, ich bin schuldig vor dir. Ich bin unwürdig, dass ich überhaupt erst in deine Gegenwart komme. Ich verdiene deinen Zorn und nicht deine Barmherzigkeit. Ich habe kein Recht auf deine Gnade. Und diese Perspektive ist der Inbegriff von Gebrochenheit. Diese Perspektive ist der Inbegriff von Hoffnungslosigkeit. Wir lesen im Psalm 139, wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf? Bist du da? Bettete ich mich ins Totenreich? Auch dort bist du. Gott ist überall und wir kommen ihm nicht aus. Und wenn Gott unser Feind ist, wenn Gott zornig mit uns ist, dann gibt's einfach kein Entkommen. Und das anzuerkennen, das zu glauben, dass das wahr ist, dass ich mit Gott ein Problem habe, das bringt mich in eine Position der absoluten Hoffnungslosigkeit. Hoffnung brauche ich nur dann, wenn ich hoffnungslos bin. Und wenn ich keinen Bedarf für Hoffnung habe, dann bringt mir auch die beste und die hoffnungsvollste Hoffnung nichts. Und der Paulus hört hier nicht auf. Er sagt, es gibt auch eine gute Nachricht. Nämlich, Jesus hat Hoffnung gebracht. Jesus erträgt Gottes Zorn am Kreuz. Der Unschuldige, der vollkommene Jesus, in dem die ganze Fülle von Gott wohnt, die ganze Gottheit, dieser Jesus nimmt die Sünde der Welt und trägt sie in seinem Körper ans Kreuz, wo er dafür sein Leben opfert, wo er einen Tod stirbt, den er selbst nicht verdient hat, und wo er eine Trennung von Gott erlebt, die er nicht selbst verschuldet hat. Damit alles im Himmel und auf Erden mit Gott versöhnt wird. Und dann sagt er, auch wir, auch ihr, das ist unsere Hoffnung, unsere Realität, wenn wir im Glauben verwurzelt sind, wenn wir verankert sind in Jesus und absolut festgemacht sind, wenn wir darauf vertrauen, dass Jesus meine Schuld nimmt. Und dass es für mich gilt, was Gott verspricht im Jesaja. Ich nehme das weg, ich bezahle deine Schuld und ich denke nicht mehr an deine Sünde. Wenn wir daran festhalten, dass nicht meine guten Werke, das, was ich tun kann, Gott zufriedenstellt, sondern dass allein das Werk von Jesus am Kreuz, von Golgatha, Gott beeindruckt. Und dass wir daran festhalten, dass Gott nicht mehr meine Fehler sieht, dass Gott nicht mehr meine Sünde sieht, wenn er mich anschaut, sondern dass Jesus Vollkommenheit zu meiner Vollkommenheit geworden ist. Und dann lesen wir nämlich, da heißt es, wir sind heilig gemacht, wir sind tadellos, fehlerlos gemacht, wir sind unsträflich gemacht, wir sind heilig gemacht. Das heißt, du kannst auch in Zukunft St. Georg zu mir sagen. Oder St. Joni. Oder St. Patrick. Wir sind heilig gemacht. Nicht, weil wir so gut sind. Sondern weil Jesus uns vor Gott heilig hinstellt. Absolut tadellos, absolut fehlerlos, absolut ohne Makel. Keinen moralischen Makel oder sonst irgendeinen. Wir sind unsträflich gemacht. Wir sind unbescholten. Wir haben eine reine Weste. Wir sind unanklagbar. Es gibt nichts, was man sagen könnte, du hast das gemacht. Dann heißt es, nein, da bleibt nichts, das man zu unserer Anklage verwenden könnte. Wir sind total schuldlos. Und so stehen wir jetzt vor Gott durch Jesus. Jesus ist nicht einfach nur nice to have. Jesus ist kein Bonus zum Leben. Jesus ist nicht jemand, der das Leben einfach leichter macht. Jesus ist die Essenz des Lebens. Jesus ist die einzige Hoffnung, die wir Menschen haben, weil abseits von Jesus bleibt nur noch die absolute Hoffnungslosigkeit. Da bleibt nur Gottes Zorn und Gottes Feindschaft. Bei Jesus gilt alles oder nichts. Und ob Gott für dich Freund oder Feind ist, und zwar nach seiner Definition, nicht nach deiner Definition, entscheidet sich nämlich darin, wer Jesus für dich ist. Ist er ein netter Kerl, ein toller Mensch, ein beeindruckender Lehrer, oder ist Jesus Gott höchstpersönlich, der die ganze Welt am Laufen hält und der durch seinen Kreuzestod alles mit sich selbst versöhnt hat? Ist er diese personifizierte Hoffnung von jetzt bis in alle Ewigkeit? Wer ist Jesus für dich? Sich selbst seine Fehler und seine Unzulänglichkeiten einzugestehen, seine Sünden, wie das die Bibel nennt, das ist nicht angenehm. Nie. Aber wenn wir das kombinieren mit dieser Hoffnung, die wir durch Jesus haben, in Jesus haben, dann ist das Beste, das es gibt. Weil Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und wenn euch der Sohn, nämlich Jesus, frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und weiter sagt dann der Paulus im Römerbrief, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und all diese Lasten, all diese Sünden, wenn wir die vor Gott bringen, bei ihm abladen, und wenn Jesus Werk am Kreuz und seine Vergebung Realität wird für mich, dann macht mich das frei. Und es ist ein neues Leben, das hier Realität wird. Und darum möchte ich einfach bitten, nimm doch dieses umwerfende Versöhnungswerk von Jesus für dich ganz persönlich in Anspruch. Es hilft vielleicht, wenn dir jemand anders dabei hilft oder dabei ist. Und wenn es sonst noch irgendwelche Unklarheiten gibt oder weitere Fragen, dann bitte geh doch nicht einfach weg, sondern schau, dass du Antworten findest auf deine Fragen. Wenn deine Zukunft, wenn deine Zuversicht, deine Hoffnung bereits in Jesus liegt, dann freu dich dran. Jesus hat gesagt, das ist das Überdrüber-Ding, an dem wir uns freuen sollen. Und ich hoffe, dass das für dich eine richtige Freude ist, eine emotionale Freude, nicht eine Kopffreude nur, sondern dass es eine richtig erfüllende Freude ist, dass Jesus uns erlöst hat. Und erinnere dich dran, wie es im Psalm 103 heißt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Uns zu erinnern, wer wir waren, nämlich Gottes Feinde und absolut hoffnungslos, Und uns das vor Augen zu halten, wer wir jetzt sind, das ist so heilsam. Es ist so gut und es ist so wichtig. Es macht uns nämlich dankbar und freudig. Es erinnert uns, dass die Rettung und die Erlösung allein von Gott kommt. Er hat es geschafft durch Jesus am Kreuz von Golgatha. Wenn wir das zusammenfassen, diese Verse von heute Morgen. Jesus hat alles gut gemacht. Bei uns Menschen heißt es sogar sehr gut. Ein gutes Werk, mit dem er begonnen hat. Aber es hat einen Bruch gegeben und es ist nicht so gut geblieben, wie es war. Und der Glanz ist verloren gegangen. Aber Jesus ist, die ganze Gottheit ist in Jesus gekommen, um diesen alten Glanz neu zu machen. Um zu wiederherzustellen, zu versöhnen, was kaputt gegangen ist. Und das sieht man jetzt durch die Gemeinde als sichtbare Realität von dieser neuen Schöpfung. Und das sieht man auch, oder eine Hoffnung, die man nicht sieht, aber die in Zukunft Realität wird, dass wir nämlich auf eine Auferstehung von den Toten hinfiebern. Etwas, das Jesus bereits als Erster gegangen ist. Jesus versöhnt alles im Himmel und auf der Erde mit Gott. Und das ist keine unpersönliche Wahrheit, sondern eine ganz persönliche, pure Hoffnung für dich und für mich. Wenn wir unser Vertrauen in Jesus setzen und bis zum Schluss an ihm festhalten. Wir wollen miteinander ein Lied singen und da kommt es total gut zum Ausdruck. Da heißt es nämlich: in keinem Namen sonst, unterm Himmelszelt, sind wir mit Gott versöhnt. Durch seine Gnade auserwählt. Kein Name sonst erlöst als Jesus, unser Herr. Und ich hoffe, dass es kein alter Hut ist, sondern dass es eine lebendige Hoffnung und Realität für jeden von uns ist oder wird. Stehen wir auf und singen wir miteinander.